Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Es gibt ja derzeit mehrere Terrorgruppen, die Angst und Schrecken verbreiten. Eine grausamer als die andere. Da werden Frauen vergewaltigt und entführt, Köpfe abgeschlagen, Menschen erschossen, Dörfer geplündert, Kriege geführt. Und das alles, um in ihren Augen die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bezweifle ja ernsthaft, dass das so klappt. Eine dieser Terrorgruppen ist Jama'atu Ahlis-Sunna Lidawati Wal-Jihad, wie sie sich selbst nennt. Wir kennen sie unter dem Namen, den Nachbarn der islamistischen Sekte gegeben haben, Boko Haram. Die ist vor allem in Westafrika aktiv, vor allem im Norden Nigerias, aber auch im Tschad, in Niger und in Kamerun. Die Terrorgruppe geht vor allem gegen Christen vor und Muslime, die ihre fundamentalistische Einstellung nicht teilen. Mit mir im Studio ist wie immer auch er hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Hi, grüß
Matthias,
dich.
Was heißt eigentlich Boko Haram?
Also die genaue Übersetzung heißt eigentlich Bücherverbot oder Bildungsverbot. Und gemeint sind jeweils die westlichen Bücher und natürlich auch die westliche Bildung. Im übertragenen Sinne geht Boko Haram ideologisch gegen jede Form von westlicher Erziehung vor, weil damit eben Werte verbunden sind, die ihrer sonstigen Ideologie widersprechen. Also etwa die Gleichstellung von Mann und Frau oder die Geltung der westlichen Gesetze. Boko Haram setzt dagegen die Geltung der Scharia, also das islamische Recht, und möchte eben einen Gottesstaat damit aufbauen.
Und wann wurde Boko Haram gegründet?
Naja, das wird meistens so mit dem Jahr 1999 bezeichnet, als in Nigeria ein Demokratisierungsprozess begann und sozusagen als eine Art Gegenbewegung eine verstärkte Islamisierung zu beobachten war. Es gab offenbar eine ganze Menge Nigerianer, die mit der Demokratie in ihrem Land relativ wenig anfangen konnten. Vor allem junge Männer mit geringen Chancen auf einen guten Job, die waren anfangs bei Boko Haram. Zuerst wurden gezielt Anschläge auf staatliche Einrichtungen und Polizeistellen verübt. Eine Brutalisierung und eine Radikalisierung fand nach dem Tod des Gründers Mohamed Yusuf statt. Der war 2009 bei einer Militäroffensive gegen Boko Haram festgenommen worden. In Polizeigewahrsam wurde ein Geständnis aufgenommen im Zusammenhang mit einem blutigen Aufstand in einer nigerianischen Provinz. Anschließend wurde schlicht und ergreifend sein Tod verkündet. Die näheren Umstände weiß man nicht. Die einen sagen, er sei bei einem Fluchtversuch erschossen worden, und die anderen gehen von einer regelrechten Hinrichtung aus.
Und wer kam danach dann als Anführer von Boko Haram?
Das war, und es könnte auch sein, dass es noch so ist, Abubakar Shekau. Seit 3 oder 4 Jahren tauchen regelmäßig Todesmeldungen über diesen Mann auf, die werden dann aber umgehend dementiert. Es werden dann regelmäßig Videos im Internet veröffentlicht, die seinen Tod als Fake darstellen. Es könnte aber auch sein, dass die Videos fake sind oder waren und er tatsächlich tot ist und nur noch als Mythos gebraucht wird, damit im Inneren von Boko Haram keine Zweifel an der eigenen Schlagkraft aufkommen.
Und in der Zeit hat sich die Gruppe dann auch so richtig radikalisiert und immer mehr Anschläge verübt. So ab 2012 ging es so richtig los, oder?
Ja, genau, 2012. Das war ein Jahr mit jeder Menge Anschlägen, Geiselnahmen und vor allem Überfällen auf Christen und eben natürlich auch auf christliche Kirchen. Im April 2012 gab es in der Universität in Kano 20 Tote. Im Juni folgten 2 Anschläge in Zana und Kaduna, beides nigerianische Städte, mit 50 Toten. Und die Liste derart brutaler Überfälle, die ließe sich beliebig verlängern.
Die Terrorgruppe Boko Haram, das ist unser Thema heute hier bei einer Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Anschläge auf Kirchen, auf Universitäten, auf Schulen. Die Entführung und Vergewaltigung von Frauen und Kindern. Mord, Bombenanschläge. Es gibt kaum was, was Boko Haram nicht nutzt. Martin Krinner aus dem History Team fasst uns das mal zusammen.
Borno, ein Bundesstaat im Norden Nigerias im Jahr 2002. Der radikale Prediger Mohamed Yusuf spricht zu seinen islamischen Glaubensbrüdern. Er beschwert sich über die religiösen Irrtümer der Christen im Süden des Landes, darüber, dass sie schuld sind an der Armut der Muslime im Norden, und er stachelt die Leute auf. Er fordert die Ausbreitung des Islam und die Einführung der Scharia. Aber er ruft noch nicht zur Gewalt auf. Als Mohamed Yusuf 2002 seine Sekte Boko Haram gründet, ist sie noch eine radikale, aber gewaltfreie Protestbewegung.
Allahu Akbar!
Und in Nigeria gibt es jede Menge Grund für Protest. Das Land ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht in Afrika. Es gibt riesige Mengen an Erdgas und Erdöl, aber diese Rohstoffreserven sind ungleich verteilt. Die Ölfelder liegen im christlichen Süden des Landes. Aus dem Erlös kommt aber beim einfachen Volk nichts an und im muslimischen Norden am allerwenigsten. Dort herrscht deswegen schreckliche Armut. Kinder wühlen im Müll. Hungrige Leute fangen Ratten und rösten sie auf einem offenen Feuer. Fast 3/4 der Bevölkerung im muslimischen Norden haben weniger als $1 am Tag. Jahrelang predigt Mohammed Yusuf gegen diese Ungerechtigkeit an, aber es passiert nichts. Bis 2009. Nach blutigen Krawallen im Norden wird Yusuf verhaftet und mit nacktem Oberkörper auf der Straße hingerichtet. Das ist für einen Muslim eine Demütigung sondergleichen.
And that was the starting point.
Von jetzt an ist der Konflikt zwischen dem christlichen Süden und dem muslimischen Norden Nigerias nicht mehr nur einer von Worten oder Ideologien, sondern einer von Waffen. Ein neuer Mann tritt an die Stelle von Mohammed Yusuf, der Hardliner Abubakar Shekau. Und er fordert Vergeltung.
Dies ist eine Nachricht an Präsident Goodluck Jonathan und an alle Vertreter der Christen. Alle haben gesehen, was ihr uns angetan habt. Und alle wissen, was ihr uns noch antun wollt. Wir werden die Christen bekämpfen, denn alle wissen, was sie mit den Moslems vorhaben.
Unter Abubakar Shekau überzieht Boko Haram das Land jetzt mit einer Welle der Gewalt. Die Terroristen verüben Anschläge auf einzelne Politiker, auf die Armee und Polizei, aber auch auf Dörfer und christliche Kirchen. Und sie gehen dabei unglaublich grausam vor. Mal fahren sie auf Motorrädern durch die Menschenmenge und feuern mit Maschinengewehren wild um sich. Mal nehmen sie Dutzende Leute gefangen, köpfen sie oder zwingen sie, sich auf den Boden zu legen und stellen sich dann hinten an sie heran und schießen ihnen in den Rücken. Und immer wieder werden Frauen und Kinder entführt, einer Gehirnwäsche unterzogen und zu Killern ausgebildet.
Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Frauen, vor allem die Jüngeren, töten mussten. Sogar 4 Frauen aus meinem Dorf, die mit mir entführt wurden, mussten lernen, wie man schießt und wie man jemandem die Kehle durchschneidet. Ich habe es selbst gesehen.
Insgesamt kommen bei solchen Anschlägen im Jahr 2012 1.700 Menschen ums Leben. Aber das ist erst der Anfang. 2013 sind es 3.000 Opfer. Und ein Jahr später sogar 9.000. Der bekannteste Anschlag der Gruppe war aber ein Überfall auf eine Schule in Chibok im April 2014. Dabei wurden 276 Schülerinnen entführt. An diesem Tag schaute die ganze Welt auf Nigeria und startete die Aktion Bring Back Our Girls.
And I want you to know that Barack has directed our government to do everything possible to support the Nigerian government's efforts to find these girls and bring them home.
Michelle Obama und hunderte mehr oder weniger bekannte Politiker, Sportler, Film- und Popstars schreiben den Spruch auf einen Zettel, halten ihn in die Kamera und stellen das Foto ins Netz. Passiert ist trotzdem lange Zeit wieder nichts. Im Jahr 2017 aber wurden 82 Chibok-Mädchen freigelassen. Im Austausch gegen mehrere Boko Haram-Terroristen. Mehr als 100 Mädchen werden aber nach wie vor vermisst. Und an der Armut in einem der reichsten Länder Afrikas hat sich nach wie vor nichts geändert.
Eine Liste der Grausamkeiten, verursacht durch die Terrororganisation Boko Haram. Martin Krinner hat uns einen Überblick über die Gräueltaten der Sekte gegeben. Wir sprechen heute über die Terrorgruppe Boko Haram hier bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Dabei ist es natürlich auch wichtig, auf die Anfänge dieser Sekte zu schauen. Wo kommt die eigentlich her? Was will sie? Und was wissen wir über sie? Das kann uns Wolfgang Bauer erklären. Er hat ein Buch über Boko Haram geschrieben und ist Autor bei der Zeit. Hallo Wolfgang.
Guten Abend.
Warum wurde Boko Haram gegründet? Waren das religiöse oder politische Gründe?
Ja, das kann man kaum auseinanderhalten. Boko Haram hat nicht angefangen als eine Organisation, die den Menschen die Köpfe abgeschnitten hat, sondern die haben als soziale Bewegung begonnen. Nigeria ist extrem zersplittert und geteilt in einen sehr armen Norden und einen relativ reichen Süden. Im Süden sind dort die Ölquellen. Der Norden ist ziemlich zurückgeblieben und der Reichtum, den es dann im Norden gibt, ist in den Händen weniger Familien und weniger Politiker. Und jeder, der da in der Region lebt, sieht jeden Tag diese schreiende Ungerechtigkeit. Und Boko Haram trat auf in der Tradition etlicher Vorgängerorganisationen, die dagegen angepredigt haben, dass die Korruption so tief verwurzelt ist, dass man sich aus eigener Kraft nicht nach oben arbeiten kann. Und in diesen Traditionen sind dem Einzelnen sehr enge Grenzen gesetzt, besonders jungen Leuten. Und Boko Haram hat da eine Alternative geboten.
Aber Boko Haram ist doch eine islamistische Terrorgruppe, oder?
Natürlich ist es eine islamistische Terrortruppe. Man sollte sich aber nicht blenden lassen von dem Islamismus, den die Gruppe vor sich her trägt. Der erklärt nur teilweise die Motivation von Boko Haram. Tatsächlich ist es eine Aufstandsbewegung gegen soziale Missstände. Ist es eine Bewegung auch eines großen Stammes, der Kanuris, die dort in der Region verbreitet sind, die bis vor etlichen Jahrzehnten, also bis vor der Kolonialzeit, ein großes Reich ihrerseits gehabt haben, seit Jahrhunderten, das sich von Südlibyen bis in den Kamerun hineinzog und das dann durch die Briten, Deutschen und die Franzosen zerschlagen worden ist. Und sehr viele, vor allem führende Mitglieder, so hört man von Boko Haram, sind Kanuri und wollen nicht nur die Scharia umsetzen und den Islamismus, sondern auch an den alten Ruhm und die Gloria des Kanuri-Reiches. Auch das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
Wie kam es dann dazu, dass diese Gruppe sich so radikalisiert hat?
Das ist sehr komplex. Es hat aber damit zu tun, dass der Staat massiv auf Boko Haram reagiert hat. Am Anfang haben die regionalen Politiker diese Gruppe an eifernden Imanen und Gläubigen, die Reinheit und die Scharia gepredigt haben, nicht sonderlich ernst genommen, haben sogar mit denen paktiert in ihren Wahlkämpfen. Und dann, als der entsprechende Gouverneur gewählt worden war, mit Unterstützung von Boko Haram, hat er dann sich nicht an seine Versprechen gehalten und die Scharia in aller Konsequenz umgesetzt und die Todesstrafe auch praktizieren lassen, weshalb Boko Haram dann wieder von diesem Gouverneur abfiel. Und dann ist es zum Konflikt gekommen mit dem Staat. Die nigerianischen Sicherheitsbehörden bis heute kennen meistens immer nur eine Antwort und das ist der Einsatz massiver Gewalt. Bis hin dann 2009 der Gründer von Boko Haram, Yusuf Mohammed, getötet worden ist, regelrecht hingerichtet worden ist von der Polizei, die ihn eigentlich schon festgenommen hatte. Und die Organisation, die bis dahin im Offenen agiert hat, deren Predigten zum Teil auch im Fernsehen übertragen worden sind, die ist nach seiner Exekution in den Untergrund gegangen und hat sich dann radikalisiert und ihrerseits immer weiter massiv Gewalt dann eingesetzt.
Hat diese Gruppe denn auch noch Unterstützung in der Bevölkerung?
Ja, wie weit das heute noch so der Fall ist, auf einer freiwilligen Basis, das lässt sich schlecht sagen. Diese Region ist unzugänglich, also es ist ein schwarzes Loch der Nordosten Nigerias. Das Militär erlaubt weder Journalisten noch Wissenschaftler, unabhängige Beobachter den Zutritt zu dieser Region. Und es gibt dort auch ganz wenige unabhängige regionale Journalisten. Uns wird nicht erlaubt, mit den vielen, vielen hundert Boko Haram-Kämpfern und Mitgliedern, die mittlerweile ja im Gefängnis sitzen in Nigeria, zu reden. Das behält der nigerianische Staat alles für sich. Und deshalb ist das etwas schwierig, realistische Einschätzungen über eine Unterstützung zu geben, die jetzt heute noch in der Bevölkerung da ist. Zu Hochzeiten von Boko Haram gab es eine massive Unterstützung, weil Boko Haram siegreich war, weil die Regierung Nigerias mehr als Raubtier wahrgenommen worden ist von einfachen Leuten als jetzt als Schutzgarant. Also so schwach wie der Staat ist in der Region, so stark ist Boko Haram.
Der Zeitredakteur und Buchautor Wolfgang Bauer hat uns einen Einblick in die Anfänge und in die Ideologie der Terrorgruppe Boko Haram gegeben. Danke dir dafür.
Ich danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias, die Liste von Terrorakten, die Boko Haram verübt hat, die ist ja schon ziemlich lang. Das machen die, um Angst und Schrecken zu verbreiten, aber auch um internationale Aufmerksamkeit zu bekommen, oder?
Naja, also von außen betrachtet sieht es jedenfalls so aus. Die Terrorgruppe hat in den vergangenen 5 Jahren eben regelmäßig christliche Kirchen überfallen, Autobombenanschläge verübt, Mordaktionen durchgeführt und brutalstmögliche Razzien gegen christliche Dörfer gemacht, bei denen es immer zahlreiche Tote gegeben hat. Propagandistischer Hintergrund dieser Verbrechen war stets der Kampf gegen die westliche Welt, die westliche Kultur und das Christentum. Und entsprechend groß war und ist natürlich das Unverständnis in eben dieser westlichen Welt.
Besondere Aufmerksamkeit hat Boko Haram weltweit im April 2014 bekommen, als die Gruppe mehr als 200 Mädchen aus einer christlichen Schule in Chibok im Nordosten Nigerias entführt und verschleppt haben.
Das kann man wohl sagen. Denn mit dieser Aktion hat Boko Haram sozusagen in das Herz der meisten Menschen gestoßen, weil man sich ja unschwer ausmalen konnte, was mit den Mädchen wohl geschehen würde. Und diese Befürchtungen wurden vom Anführer der Terrorgruppe noch angefeuert. Abubakar Shekau sagte einen Monat nach der Entführung in einem Bekennervideo, man werde die Mädchen auf einem Markt verkaufen. Die Mädchen seien ohnehin Sklavinnen und Gewalt und sexuellen Übergriffen ausgesetzt.
Wie waren da die Reaktionen auf diese Entführung?
Also die meisten von uns werden sich sicher noch an die Aktion Bring Back Our Girls erinnern. Ja. Zahlreiche Prominente aus vielen Ländern engagierten sich, indem sie mit einem Pappschild sich ablichten ließen, auf dem in verschiedenen Sprachen eben dieser Slogan zu lesen stand. Es sollte den Terroristen signalisieren, dass sie in keiner Gegend der Welt Sympathien hatten oder eben auf Unterstützung hoffen konnten.
Sind die Mädchen dann mittlerweile wieder frei?
Also es hat bis 2016 gedauert, bis die ersten freigelassen wurden. Im Mai 2017 folgten mehr als 80 Freilassungen, sodass aber immer noch über 100 Mädchen entweder verschollen oder in Händen der Terroristen von Boko Haram sind. Es ist nach wie vor eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes, natürlich in erster Linie für die Familien der Mädchen, aber auch die Tatsache, dass die Welt zusehen muss, wie derartige Verbrechen geschehen, ist schlimm.
Am schlimmsten ist es aber ja natürlich für die Mädchen, die noch bei Boko Haram gefangen gehalten werden. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie deren Leben jetzt aussieht.
Deutschlandfunk Nova.
Immer wieder gab es in den letzten Jahren die Meldung, dass Anhänger von Boko Haram Mädchen und junge Frauen entführt haben. Am bekanntesten dürfte die Entführung der 276 Schülerinnen im Norden Nigerias sein. Viele von denen gelten bis heute als vermisst. Dr. Andrea Hoffmann hat ein Buch geschrieben über eine junge Frau namens Patience, die von Boko Haram entführt wurde und wieder freikam. Hallo, Frau Hoffmann.
Guten Abend.
Wie haben Sie Patience kennengelernt?
Ja, ich war längere Zeit in Nigeria in Begleitung einer deutschen Pfarrerin oder ehemaligen Missionarin sogar, die jetzt in Pension ist und sich verpflichtet fühlt, den Christen dort zu helfen und vor allen Dingen den Frauen, die durch Boko Haram leiden mussten, teilweise Witwen wurden.
Und dann haben Sie Patience getroffen. Was hat die Ihnen über ihre Zeit bei Boko Haram erzählt?
Ja, Patience wurde mitgenommen, als ihr Dorf überfallen wurde. Sie wurde dann in ein Sumpfgebiet verfrachtet. Und dort ging es darum, sie an einen Boko Haram-Kämpfer zu verheiraten. Patience hat sich aber immer gewehrt, weil sie eine sehr strenggläubige Christin ist und es kam für sie überhaupt nicht in Frage, sich zu einer anderen Religion zu bekennen. Deswegen hat das gedauert mit ihrer Verheiratung. Es gab noch andere Frauen in dem Camp mit ihr und die wurden halt nach und nach jeweils einem Boko Haram-Kämpfer sozusagen als Belohnung zur Frau gegeben. Boko Haram macht ganz klar Politik intern in der Gruppe damit, indem man Frauen als Belohnung für Taten den Kämpfern übergibt.
Sie sagen, sie gehörte ihnen dann. Was bedeutet das für die Frauen?
Ja, das bedeutet vor allen Dingen, dass sie denen sexuell zu Willen sein müssen. Werden ja auch eigentlich alle Frauen dort geschwängert und viele, die zurückkommen, haben dann halt Kinder von Boko Haram-Kämpfern, was in ihren Dörfern wiederum auch nicht akzeptiert wird. Patience war allerdings schon vorher schwanger und sie war dann in der Gefangenschaft schwanger und sie hatte das große Problem, sie musste ihre Schwangerschaft verheimlichen, da Boko Haram mit christlichen Frauen, die halt im Vorfeld bereits schwanger waren, so verfahren ist, dass sie den Bauch aufgeschnitten haben und den Fötus da rausgeholt haben. Sie hat das mehrfach beobachtet und sie hatte natürlich immer große Angst, dass man ihre Schwangerschaft entdeckt.
Und wie hat sie es verhindern können?
Sie war insgesamt nur ungefähr 2 Monate in Gefangenschaft und das war zu Beginn ihrer Schwangerschaft. Das heißt, es war noch nicht sichtbar, aber sie hatte natürlich immer die Bedenken, dass es irgendwann dann sichtbar sein würde.
Ist sie denn dann letztendlich tatsächlich verheiratet worden oder ist es ihr vorher gelungen zu fliehen?
Es ist ihr vorher gelungen zu fliehen mit Hilfe eines Boko Haram-Kämpfers. Es gibt innerhalb von Boko Haram viele Mitglieder, sage ich mal, die auch unzufrieden sind mit der Organisation, die unter dem, was sie da tun, leiden. Und einer von denen, der früher auch Christ war und dann sich der Gruppe angeschlossen hatte, mit dem hat sie sich so ein bisschen angefreundet. Und Boko Haram sanktioniert auch die eigenen Kämpfer ganz stark. Also wenn die nicht mehr so funktionieren, wie sich die Gruppe das vorstellt, werden die umgebracht. Und dieser Mann wusste, dass er als nächstes an der Reihe ist und er wollte, bevor das dazu kommt, fliehen. Und da hat er ein paar Frauen mitgenommen und Patience war unter diesen Frauen. Also dieser Mann hatte nicht nur Angst davor, getötet zu werden, sondern, das beschreibt Patience auch ganz klar, er hatte auch begründete Angst davor, dass man ihn nach der Tötung aufessen würde. Das gehört auch zu den Praktiken.
Ich bin gerade sprachlos. Wie ist denn sonst, was hat Patience sonst erzählt? Wie ist so ein Tag in so einem Camp? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Frauen sind vor allen Dingen für Hausarbeiten zuständig. Und dann sind es halt diese sexuellen Dienste.
Kann man sich von solchen Erlebnissen erholen? Wie geht's Patience heute?
Es geht ihr erstaunlich gut. Sie träumt nach wie vor schlecht, aber sie hat so eine innere Stärke, eine Stärke, die ich da bei vielen Frauen beobachtet habe. Die gehen sehr anders mit so schrecklichen Erlebnissen um als wir. Es gibt ja überhaupt nicht sowas wie psychotherapeutische Betreuung oder so und sie reden auch nicht so sehr darüber. Da ist dann am ehesten die Kirche, die so eine Ventilfunktion übernimmt. Also Patience hat sich tatsächlich in ihren christlichen Glauben gestürzt und geht ganz fleißig zur Kirche und betet und manchmal fastet sie und solche Geschichten. Und das gibt ihr unheimlich Stärke und Halt.
Sie haben eben gesagt, die Kinder von Boko Haram-Kämpfern, die in dieser Gefangenschaft entstehen, sind in diesen Orten, wenn die Mädchen dann wieder freikommen, nicht gerne gesehen. Jetzt war Patience ja schon verheiratet, als sie entführt wurde. Mhm. Ist sie denn von ihrer Familie einfach so wieder aufgenommen worden?
Ja, Patience war eine Zweitfrau und sie hat danach ihren Mann wiedergefunden. Wurde dann vom Rest der Familie getrennt, weil die Erstfrau zur Schwiegermutter gezogen ist. Und dann, das war in einem Flüchtlingscamp jenseits der Grenze, und dann ist ihr Mann ermordet worden. Und sie war mit ihm im Camp, als das passiert ist. Sie war dann schon hochschwanger, konnte sich nicht mehr bewegen, hat sich also einfach nur noch versteckt, hatte Glück, wurde nicht entdeckt und nicht wieder entführt. Aber ihr Mann ist getötet worden und sie hat dann seine Leiche gefunden am nächsten Tag.
Andrea Hoffmann hat ein Buch geschrieben über Patience, eine junge Frau, die von Boko Haram entführt wurde und entkommen konnte. Danke Ihnen für die Information.
Danke Ihnen.
Es ist ruhiger geworden um Boko Haram. Die Terrorgruppe scheint geschwächt, aber der Eindruck kann ja auch trügen. Vielleicht wurden die Gräueltaten auch einfach durch andere, scheinbar wichtigere Gräueltaten aus unseren Nachrichten verdrängt. Den Blick aufs Heute, den gibt uns Jens Borchers. Er ist ARD-Korrespondent für Nord- und Westafrika mit Sitz in Marokko. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Abend.
In welchen Staaten Afrikas ist Boko Haram heute noch bzw. wieder aktiv?
Im Wesentlichen sind das 4 Staaten. Nigeria, da ist vor allem der Nordosten des Landes betroffen. Das ist der Tschad, da ist es der Westen. In Kamerun operieren die Terroristen im Norden des Landes. Und dann ist da schließlich noch Niger. Besonders der Süden dieses Staates meldet immer wieder Angriffe von Boko Haram. Alle diese Staaten liegen im weiteren Umfeld des Tschadsees. Und dort, um den Tschadsee herum, lassen sich die Auswirkungen der Bedrohung und der Angriffe durch Boko Haram ziemlich gut beobachten. Ich bin vergangene Woche aus dem Westen des Tschad zurückgekommen. Dort habe ich mir Lager angeschaut, in denen Menschen Zuflucht suchen, die wegen der Angriffe von Boko Haram und wegen der Kämpfe mit dem tschadischen Militär ihre Heimatdörfer verlassen mussten. Also Menschen aus dem Tschad selbst, die innerhalb des eigenen Landes vertrieben worden sind. Das sind allein dort mehr als 100.000 Vertriebene. Und dazu kommen noch Flüchtlinge, die aus dem Nordosten von Nigeria und aus dem Süden von Niger in den Tschad geflohen sind, ebenfalls wegen der Boko Haram-Attacken. Alle diese Menschen haben nicht ausreichend zu essen, die Gesundheitsversorgung ist ziemlich katastrophal, die Kinder haben kaum Möglichkeiten, zur Schule zu gehen. Und damit habe ich jetzt nur die Lage im Westen des Tschad beschrieben. Ähnliche Situationen gibt es eben auch noch in Nigeria, in Kamerun und im Niger.
Was will Boko Haram denn noch erreichen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, aber ich kann leider keine wirklich konkrete Antwort darauf geben. Boko Haram wird sehr unterschiedlich analysiert und beschrieben. Einige schildern die Terrormiliz als vor allem religiös motiviert, als eine radikale Islamistentruppe, die in ihrem Operationsgebiet die Scharia und einen Gottesstaat etablieren will. Andere beschreiben sie als eine Extremistengruppe, hinter der hochrangige politische Kräfte stecken, vor allem in Nigeria, die Boko Haram für ihre Interessen nutzen wollen. Und wieder andere meinen, Boko Haram sei primär eine Extremistengruppe, die korrupte Regionalpolitiker angreifen wolle und die miserable Entwicklungslage im Gebiet um den Tschadsee für ihren Kampf ausnutzt. Nach allem, was ich weiß, gibt es für keine dieser Beschreibungen wirklich handfeste Belege. Leider muss man sagen, dass wir sehr wenig wissen über die Struktur dieser Terrormiliz, über ihre Motive und auch über ihre Ziele.
Es gibt ja immer wieder mal Militäraktionen gegen die Boko Haram, davon hört man ja hin und wieder. Aber was tun die Staaten, in denen die Sekte vertreten ist, um sie tatsächlich zu bekämpfen, oder arrangieren die sich einfach mit denen?
Also Nigeria, das ist ja das Ursprungsland von Boko Haram, hat sehr lange Zeit sehr wenig getan. Die Regierungen dort haben Boko Haram schlichtweg nicht ernst genommen oder als ein lokales Phänomen im Nordosten des Landes abgetan. Als Boko Haram dann aber 2014 von seiner klassischen Taktik punktueller Attentate abgewichen ist und regelrechte Geländegewinne im Nordosten Nigerias erzielte, da wachte dann auch die nigerianische Politik langsam auf. Im Nordosten Nigerias wurde der Ausnahmezustand verhängt, eine große Militäroffensive begonnen. Und das hatte zur Folge, dass Boko Haram das von ihnen besetzte Land wieder abgenommen werden konnte. Ähnlich hat sich die Lage im Tschad entwickelt. Dort wachte man erst 2015 auf, als es in der Hauptstadt N'Djamena zwei schwere Attentate mit vielen Toten gab. Seitdem sind Truppen in der Tschadsee-Region, die sollen dort für Sicherheit sorgen. Kamerun, ein ähnliches Bild, Niger ebenso. Tatsache ist, der Kampf gegen Boko Haram wird primär militärisch geführt. Kugeln, Bomben, Straßensperren, gepanzerte Fahrzeuge. Aber eine schlüssige Analyse, wie diese Terrormiliz eigentlich entstanden ist, wer sie finanziert, welche religiösen oder ideologischen Muster dahinter liegen, so etwas kenne ich zumindest nicht. Aber der Innenminister des Tschad, mit dem ich vergangene Woche sprechen konnte, der ist sich ganz sicher, Armut, Bildungsmangel und Perspektivlosigkeit in der Region um den Tschadsee, das treibe Boko Haram viele junge Leute zu. Auf meine Frage, was denn seine Regierung gegen Armut, Bildungsmangel und Perspektivlosigkeit in der Region um den Tschadsee unternehme, da kam allerdings nicht viel vom tschadischen Innenminister. Man plane ein Programm zur Entwicklung der Region, allerdings fehle das Geld dafür. Und deshalb gibt es dieses Entwicklungsprogramm für die Region um den Tschadsee immer noch nicht.
Das heißt, könnte es sein, dass Boko Haram sich in Afrika noch weiter ausbreitet?
Also ich sehe zumindest keine Anzeichen dafür, dass Boko Haram in naher Zukunft verschwindet oder irgendwie wundersam militärisch besiegt wird. Die Terrormiliz hat sich mittlerweile gespalten. Es gibt mittlerweile also zwei Gruppierungen. Die Kommandeure der zweiten Gruppe waren angeblich nicht damit einverstanden, dass bei Boko Haram Anschlägen fast ausschließlich Muslime ermordet werden, und zwar Muslime aus der Zivilbevölkerung in diesen vier betroffenen Staaten. Deshalb will diese neue Gruppe verstärkt Militär, Polizei und staatliche Institutionen ins Visier nehmen. Die betroffenen Staaten haben mittlerweile eine multinationale Truppe von etwa 9000 Soldaten aufgestellt, um Boko Haram zu bekämpfen. Das funktioniert nicht perfekt, hat aber zumindest teilweise die Terrormiliz schwächen können. Bisher ist Niger der einzige Staat, der so etwas wie eine Deradikalisierungsoffensive versucht. Im Süden von Niger streuen die lokalen Behörden, dass es eine Art Aussteigerprogramm für Boko Haram-Mitglieder gibt. Den Aussteigern soll geholfen werden, wieder einen Weg zurück ins normale Leben zu finden. Im Tschad gibt es angeblich zurzeit auch etwa 1200 Aussteiger aus Boko Haram. Die werden am Tschadsee aber mehr oder weniger nur in einem Lager festgehalten. Eine konkrete Idee, was man mit ihnen machen soll, die gibt es bisher wohl nicht. Insofern sehe ich nicht, dass es wirklich eine konsistente Strategie gibt, um Boko Haram zu bekämpfen. Und deshalb fürchte ich, dass wir uns mit diesem Phänomen noch länger werden auseinandersetzen müssen.
Sagt Jens Borchers, ARD-Korrespondent für Nord- und Westafrika. Mit ihm haben wir über den Ist-Zustand von Boko Haram gesprochen. Danke für die Information.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben in dieser Sendung so viel über die Gräueltaten gehört, die Boko Haram anderen Menschen antut. Aus einer Überzeugung heraus. Matthias, nach unseren Werten, also denen der westlichen Welt, strotzen diese Gewalttaten ja nur so vor Menschenverachtung. Wie geht man mit sowas um?
Also das ist vermutlich eine der schwierigsten Fragen unserer Zeit. Militärisch kann man nicht intervenieren, das könnten eigentlich nur die afrikanischen Nachbarn. Die nigerianische Regierung hat ja öffentlich bekundet, den Kampf gegen Boko Haram aufzunehmen. Aber ohne westliche Unterstützung funktioniert das nicht. Ich denke, dass auf dem afrikanischen Kontinent hinter all diesen Aktionen von terroristischen Gruppen ein Armutsproblem steckt. Die vom Terror befallenen Länder sind arm, sie sind in der Regel korrupt und die Menschen leben weit unterhalb der im Westen geltenden Mindeststandards. Vielleicht wäre es ja mal eine gute Idee, die Menschen in Afrika in die Lage zu versetzen, ein menschenwürdiges Leben organisieren zu können.
Naja, aber genau das hat man ja auch schon oft versucht.
Und genau das ist das Problem. Alle gut gemeinten Versuche, also Entwicklungshilfe oder Wirtschaftsprogramme und so weiter, all diese Projekte haben keine nachhaltige Wirkung entfaltet. Die Gründe hierfür sind sicher vielschichtig und liegen nicht nur auf der einen der beteiligten Seite. Afrika kämpft mit vielen Komplikationen gleichzeitig, schwierige ökonomische Bedingungen, ein schwieriges Erbe aus der Kolonialzeit, vielfach korrupte und unfähige Regierungen und in manchen Ländern kommt noch Terrorismus dazu, der Angst und Schrecken verbreitet. Also das ist insgesamt betrachtet schon ein ziemliches Desaster und eben auch ein guter Nährboden für all jene, die einen radikal anderen Staat fordern und anstelle von Gesetzen zum Beispiel den Koran zur Messlatte machen wollen.
Und davon gibt es ja derzeit einige, nicht nur Boko Haram. Nächste Woche reisen wir zurück in die Antike, ins Jahr 333, zu Issos Keilerei. Also die Schlacht bei Issos, in der die Truppen von Alexander dem Großen auf die des persischen Königs Dareios III. Getroffen sind. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.